Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan. Wir haben eine Woche ausgesetzt, aber jetzt sitzen wir wieder hier zu zweit. Mein Name ist Stefan Mauer und ich bin verbunden wie immer mit Stefan Dörner. Hallo Stefan.
Hallo Stefan.
Unsere Themen in dieser Woche: Wir machen wie eigentlich fast immer ein kleines Corona-Update. Dann reden wir über die USA, einmal die Rolle, die Donald Trump dort immer noch spielt, und ein Versuch einer neuen Wahlgesetzgebung, die relativ wichtig sein könnte in Zukunft. Und als drittes und Schwerpunktthema für diese Woche haben wir uns Kryptowährungen und den Bitcoin ausgesucht, die ja in den letzten Wochen sehr in aller Munde waren und wo vor allem du, Stefan, dich nochmal ausführlicher mit beschäftigt hast und wo wir in der Recherche auch gemerkt haben, dass es ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt zu ganz vielen unterschiedlichen Aspekten dieses ganzen Komplexes, und wir sind sehr gespannt, ob wir zumindest ein paar davon ein bisschen entwirren können. Also wie immer schreiben wir dann natürlich in die Shownotes, welches Thema wann ist. Das heißt, wenn ihr euch für eins davon besonders interessiert, dann spult doch gerne vor. Wir beginnen aber, wie gesagt, mit Corona. Und da gibt's ein paar Neuigkeiten. Ganz frisch und zuletzt gab es jetzt eigentlich vor allem die Neuigkeit, dass unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz sich plötzlich eingemischt hat in die ganze Debatte um die Impfung. Dort jetzt erzählt hat, dass ab April in Deutschland mindestens 10 Millionen Menschen pro Woche geimpft werden können, richtig?
Er sagte bis zu 10 Millionen pro Woche.
Ah, bis zu 10 Millionen, nicht mindestens. Jedenfalls war uns aufgefallen, dass er da jetzt also in den letzten Tagen eine relativ breite Kommunikation zugemacht hat. Und unterm Strich ist das doch Wahlkampf, wenn ein Finanzminister sowas macht. Oder hast du da eine andere Interpretation zu?
Ich habe mich etwas gewundert darüber. Es gibt ja auch einen Tweet vom Bundesfinanzministerium, in dem es heißt, ab Ende des Monats werden wir pro Woche Millionen BürgerInnen impfen können. Habe dafür gesorgt, dass das vorbereitet wird, so Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Berlin direkt zur Frage, ob es mit der Impfstrategie klappt, wenn jetzt mehr Impfstoff verfügbar ist. Also er hat dem ZDF Berlin direkt ein Interview gegeben und hat sich da im Grunde zum zuständigen Impfminister erklärt. Und er ist ja nun mal der Bundesfinanzminister. Und mir ist es zumindest neu, dass der Bundesfinanzminister sich um das Thema Impfen kümmert. Und es wird auch nicht so richtig erklärt, warum er plötzlich für dieses Thema zuständig sein soll.
Ja, also ich meine, wenn er irgendwie sagt, okay, ich stelle da jetzt irgendwie Geld für zur Verfügung als Ressort, dann ist das ja die eine Sache. Aber wirklich solche Zusagen zu machen, wie gesagt, er ist ja der Kanzlerkandidat der SPD, das heißt, ja, eigentlich ziemlich durchsichtig, dass das halt daher kommt. Er hätte sich ja auch deutlich früher einmischen können in dieses ganze Thema. Und ja, generell kann man zum Corona-Update in dieser Woche sagen oder der letzten beiden Wochen, dass eigentlich alles, was angekündigt wurde, entweder eine Kapitulation war vor einem realen oder zumindest gefühlten Druck nach Öffnung oder eben eine Offenbarung dessen, dass die Bundesregierung und viele andere Behörden, die da irgendwie mit zu tun haben, einfach viel zu spät dran sind. Und ich finde persönlich, und da möchte ich jetzt auch einfach mal ein bisschen Meinung reinbringen, ich finde persönlich, die größte Klatsche von allen ist, dass jetzt, nachdem Spahn zu vollmundig angekündigt hat, dass ab März also kostenlose Schnelltests für alle zur Verfügung stehen sollen, dass jetzt also einige Tage später, nachdem das eigentlich schon losgehen sollte, aber Merkel ihn ja früher schon zurückgepfiffen hat, dass er jetzt mit Andreas Scheuer ausgerechnet zu einer Taskforce eingesetzt wird, die jetzt dafür sorgen sollen, dass es genügend Schnelltests gibt. Also ich finde das wirklich, das ist an Frechheit nicht zu überbieten. Wir reden seit über einem halben Jahr darüber, dass das ein Ausweg aus dieser Pandemie sein kann. Die Bundesregierung, wenn sie sich öffentlich geäußert hat, auch Spahn, haben das immer kritisiert, und zwar immer mit dem Argument, dass wir alle zu blöd sind als Bürgerinnen und Bürger, das zu machen, und dass die Leute sich eh nicht dran halten und dann sich leichtsinnig verhalten, weil sie einen negativen Test haben, weil die nicht verstehen, wie man den richtig benutzt, was auch immer da alles geredet wurde. Und jetzt haben wir seit einiger Zeit schon Tests, die gut genug sind, dass sie selbst ja völlig idiotensicher fast anzuwenden sind. Jetzt haben wir da keinen Überblick darüber, wie da überhaupt das Angebot am Markt ist, wie viele man bestellen könnte. Und außerdem kam jetzt auch noch als Argument, dass das vielleicht zu teuer wäre, wo man echt mal überlegen muss. Also ich habe mal so eine Beispielrechnung angestellt. Selbst wenn man 80 Millionen Tests pro Woche machen würde, würde das bei einem Einkaufspreis von 3 bis 5 Euro pro Test, was hoch angesetzt ist, würde das so ein 30stel bis ein 20stel dessen kosten, was laut Finanzministerium die Bundesregierung ausgibt dafür, dass wir einen Lockdown haben und die ganzen Finanzhilfen ausgeschüttet werden. Also das ist für mich wirklich so die größte Ohrfeige an alle, dass offensichtlich es dazu einfach monatelang sich niemand Gedanken gemacht hat, was wir da für eine Strategie brauchen und sich niemand um die Beschaffung gekümmert hat und dass jetzt alles hoppla die hopp in wenigen Wochen gemacht werden soll, kann ich jetzt schon absehen. Wäre meine nicht allzu gewagte Prognose, glaube ich, dass das doch eh nicht in dem Umfang klappt, in dem es eigentlich nötig wäre.
Ja, es ging ja jetzt auch ein paar Tweets rum, dass tatsächlich jetzt inzwischen mal die Novemberhilfen angekommen sind bei einigen, zum Beispiel KünstlerInnen oder KneipenwirtInnen. Das ist jetzt tatsächlich ein Teil, den Olaf Scholz zu verantworten hat, als Teil der Corona-Pandemie. Ich meine, man muss schon sagen, dass viele andere Dinge, die schiefgelaufen sind, liegen eher in den CDU-CSU-Ressorts, wie zum Beispiel die Impfung bisher oder halt auf Länderebene. Aber auch da hat es ja nicht gut geklappt mit den Novemberhilfen. Muss man schon insgesamt sagen, eine durchaus dürftige Bilanz der Bundesregierung, zumindest seit es den Impfstoff gibt.
Diese Hin- und Herschieberei von Verantwortung, dieses immer wieder, wir sind zu spät dran. Ich meine, ich habe schon im Herbst gedacht, dass das irgendwie ein Witz ist, als ich dann gelesen habe, dass die Strategie für die Schulen ist, ja, die sollen halt öfter lüften und die Kinder und Jugendlichen sollen bitte 2 Jacken mitbringen, damit ihnen davon nicht zu kalt wird. Den ganzen Sommer über haben Leute gesagt, hey, wenn wir jetzt mal testen, welche Anbieter von Luftfiltern gut genug sind, um so einen Klassenraum irgendwie zu säubern und wie man die schnell nachrüsten kann. Wenn man da früh genug bestellt hätte, dann hätten wir das mit dem Lüften nicht gebraucht und dann hätte man nach allem Stand der Forschung, wenn die Masken getragen hätten im Unterricht und man diese Luftfilter laufen lässt, die richtigen, hätte man das Risiko extrem reduzieren können, dass wir diese ganzen Schulausbrüche kriegen. Hat keiner gemacht und jetzt haben wir denselben Quatsch mit den Schnelltests, dass die Leute also offensichtlich monatelang im Winterschlaf waren, bevor das losging. Und jetzt sollen also ausgerechnet, soll Andi Scheuer das lösen. Also da fällt mir nicht mehr viel zu ein, aber ich sag mal, da bin ich ja auch nicht der Einzige. Insofern, da schaffen wir ja hier dann auch nicht so einen großen Mehrwert, wenn wir uns darüber aufregen. Immerhin gibt's noch eine gute Nachricht. Am 11. März befasst die Europäische Arzneimittelbehörde sich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Es wird auch schon angekündigt, dass die Prüfung wahrscheinlich positiv ausfallen wird und der Impfstoff im Laufe des März in der EU auch zugelassen werden wird. Das Spannende an diesem Impfstoff ist, dass er nur mit einer Impfdosis angemeldet ist. Die bisher zugelassenen brauchen ja immer 2. Und es gibt dazu auch ein neues Diagramm, was die Firma veröffentlicht hat, wo man also sieht, wie die Wirksamkeit der Impfung über die Zeit immer weiter zunimmt und dass man dann also, wenn man nach dieser einen Impfdosis 2 Monate wartet, dass man dann ungefähr die maximale Impfwirkung hat und die liegt dann auch ähnlich wie bei den anderen guten Impfstoffen bei 90 oder sogar leicht über 90%. Dann waren das auch schon unsere Corona-Updates und wir kommen zum zweiten Thema. Und zwar wollten wir ein bisschen darüber reden, was in den USA eigentlich so los ist. Und das Erste, was passiert ist, es gab den ersten offiziellen Auftritt von Donald Trump wieder, nachdem er offiziell als Präsident abtreten musste. Und er war auf einer Veranstaltung, die hieß CPAC, unter dem Titel Leave the America Uncancelled, also um sich, sei es jetzt berechtigt oder unberechtigt, wahrscheinlich eher unberechtigt, über eine wahrgenommene Cancel Culture aufzuregen. Und Trump war tatsächlich so ein bisschen der Keynote-Speaker oder das Highlight für die TeilnehmerInnen dieses Events. 4 Tage lang ging das und er war halt wirklich am letzten Tag, war sein Auftritt. Es gab vorher ja Gerüchte, er wolle vielleicht verkünden, dass er eine eigene Partei gründet. Es gab Gerüchte, dass er irgendwie nochmal versucht, da Leute abzuziehen für seinen politischen Zweck. Und er hat ganz klar aber auf diesem Auftritt gesagt, nein, er wird das nicht machen. Und er hat gesagt, wir haben die Republikaner. Er hat auch wir gesagt, we have the Republicans. Er hat sich ganz klar positioniert, er wird keine eigene Partei machen. Er hat aber auch gesagt, er sieht sich als ja den großen Geldgeber und immer noch die große Galionsfigur der Partei. Hat da also eine sehr lange, sehr mäandernde Rede gehalten. Es war wirklich teilweise sehr schwer, dem zuzuhören, weil er so offen immer wieder gelogen hat, wahnsinnig rassistische Dinge gesagt hat, auch wieder diese Lüge verbreitet hat, dass er ja eigentlich die Wahl gewonnen hätte. Er hat dann auch sowas gesagt, so zweimal habe ich sie schon besiegt, 2024 könnte ich auch nochmal antreten und sie ein drittes Mal besiegen. Damit meinte er natürlich immer die Demokraten. Ja, es war furchtbar homophob und transfeindlich, die Rede. Er hat wahnsinnig stark die christlichen Werte der USA wieder betont. Und er hat auch das wieder sehr spannend. Er hat eine richtige Liste seiner Feinde in der Republikanischen Partei verlesen und hat dann dazu gesagt, we have to get rid of them all. Also wir müssen sie alle loswerden. Also weiterhin ganz klare politische Agenda. Ganz klar sieht er sich als wichtigen Teil der Republikanischen Partei. Er hat, was ja an Ironie eigentlich kaum zu überbieten ist, dass er also auf einer Veranstaltung, die America Uncancelled heißt, also versucht, da seine politischen Gegner zu canceln. Er hat wieder ganz große Spendenaufrufe gemacht. Allein deshalb wird er auch weitermachen mit seinem politischen Engagement, weil ihm das einfach so viel Geld bringt. Das hat sich jetzt auch wieder gezeigt. Und es gab auch einige ganz spannende Umfragen auf diesem Kongress. Unter anderem haben 55% der TeilnehmerInnen gesagt, als sie eine Auswahl hatten von verschiedenen möglichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, haben 55% von denen gesagt, dass Trump nochmal antreten soll. Und 95% der Anwesenden, muss man natürlich einordnen, das sind natürlich dann auch sehr radikale RepublikanerInnen, aber 95% von denen haben gesagt, sie wollen, dass zumindest die Trump-Policy, also die Art der Politik, die Trump macht und die Inhalte von Trump, dass die weiter Kern der Republikanischen Partei bleiben sollen. Also der Trumpismus, über den wir ja hier auch schon so oft geredet haben, der war auf dieser Veranstaltung extrem lebendig. Und der Höhepunkt dieses ganzen Wahnsinns war, dass da angeblich wirklich eine goldfarbene Trump-Statue durch die Hallen getragen wurde. Also das Ganze hat inzwischen wirklich einen total sektenmäßigen und pseudoreligiösen Anstrich. Erschreckend wirklich, wenn man sich diese Bilder ansieht. Ich möchte es gar nicht empfehlen, das zu tun. Es läuft einem kalt den Rücken runter, wenn man diese Auftritte sich anguckt inzwischen.
Ich bin ja mal gespannt, wie ernst zu nehmen dieses Bekenntnis zur Republikanischen Partei ist, falls die Republikaner 2024 nicht ihn nominieren sollten, wovon ich ja immer noch ausgehe und du eher nicht, aber da müssen wir mal schauen, da passiert ja auch noch viel bis zu diesem Jahr. Ich gehe davon aus, wenn die Republikaner 2024 ihn nicht nominieren, dann wird er das tun mit der eigenen Partei. Das ist mein Bauchgefühl.
Ja, ich bin mal gespannt. Also du hast ja auch gesagt, die Republikaner orientieren sich nach der Macht. Das sehe ich absolut auch so. Im Moment ist es halt so, dass Trump anscheinend die meiste Macht hat durch das Geld, was er immer noch zieht von den Leuten, die halt spenden. Übrigens auch spannend, er hat jetzt 3 republikanischen Organisationen gerichtlich verbieten lassen, mit seinem Namen und seinem Gesicht Werbung zu machen für Spenden. Also er möchte auch ganz klar diese Macht, die er hat, auf sich als Person konzentrieren und eben nicht sagen, ja, irgendeine republikanische Organisation, die darf damit werben, um für sich Geld einzusammeln, sondern er will, dass diese Macht bei ihm bleibt. Und ich denke, davon wird es auch zu einem ganz großen Teil abhängen, wie seine Rolle im Wahlkampf 2024 ist, ob ihm das gelingt, das bis dahin zu konservieren, diese Macht.
Genau, das hatte ich auch gesehen. Und genau solche Dinge lassen mich auch vermuten, dass es ihm am Ende eben dann nicht darum geht, eine politische Ideologie an sich zu unterstützen, sondern es geht ihm am Ende um seine Person und seine eigene Machtfülle.
Da kommen wir auch direkt schon zu einem zweiten Punkt, der sehr wichtig ist in den USA. Und zwar versuchen die Demokraten dort gerade eine sehr, sehr umfangreiche Wahlrechtsreform durchzusetzen, die auch extrem umstritten ist. 800 Seiten Gesetzestext. Die sind durch das Repräsentantenhaus durchgegangen jetzt und werden also demnächst im Senat ankommen. Und man ist sich noch nicht so sicher, ob die wirklich dort besprochen werden. Und vor allem ist man sich alles andere als sicher, dass das auch wirklich zu einem Gesetz wird, weil das wirklich sehr umfassende, auch Schwächen teilweise des US-Wahlsystems beseitigen würde. Aber es würde eben auch die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf Wahlen, je nach Interpretation, die Demokraten sagen natürlich, würden das reduzieren. Die Republikaner stellen das so dar, als würden die Demokraten jetzt versuchen, ihre Wahlsiege für immer zu zementieren, indem sie halt selber durch dieses Wahlgesetz Einfluss darauf nehmen, wer wählt und damit ihre eigene Wählerbasis stärken. Und die wichtigsten Teile, die in diesem Gesetz drinstehen, sind einmal, dass es also nationale Standards geben muss, wie WählerInnen sich registrieren und wie Briefwahlen ablaufen sollen. Das machen jetzt die Bundesstaaten zum größten Teil selbstständig. Da kennst du dich ja auch aus, Stefan, da gibt's ja teilweise echt heftige Restriktionen. Man muss sich vorab registrieren, dass man überhaupt wählen gehen will. Man braucht einen Ausweis, auf dem ein Foto zu sehen ist. Den haben gar nicht alle AmerikanerInnen. Man muss auch teilweise das mehrere Tage im Voraus machen. Und in dem Gesetz steht jetzt zum Beispiel drin, dass es also eine sehr, sehr großzügige Zeitspanne geben muss, innerhalb derer man auch schon vorab wählen kann, dass man sich am selben Tag registrieren und auch wählen kann und dass auch die Wahllokale nicht nur eine ganz kurze Zeit geöffnet haben müssen, sondern es Mindestöffnungszeiten gibt zum Beispiel. Also das soll die Zugänglichkeit erhöhen, sagen die Demokraten. Was noch viel wichtiger ist eigentlich, das haben wir hier im Podcast auch so ein paar Mal schon angerissen, ist, die wollen dieses Gerrymandering schwieriger machen. Also das heißt ja, dass man so Wahldistrikte neu zuschneidet und damit also dafür sorgt, dass eine bestimmte Klientel in dem Wahldistrikt ist, damit man den auf jeden Fall gewinnt. So funktioniert Gerrymandering und das ist auch inzwischen, nimmt das wirklich teilweise perverse Formen an. Also teilweise sehen diese Distrikte auf der Karte aus irgendwie wie eine total krumme Wurst oder so. Also sind überhaupt nicht mehr zusammenhängend eigentlich. Einfach nur, damit man eben eine gewisse soziale Schicht oder eine gewisse Klientel damit aufnimmt, damit man weiß, okay, den gewinnen wir als Republikaner oder wir als Demokraten auf jeden Fall. Diese neuen Distrikte, wenn man die jetzt neu zieht, das soll nun auch mit einer Kommission möglich sein, in der 5 Republikaner, 5 Demokraten und 5 Unabhängige sitzen. Außerdem soll es eine stärkere Möglichkeit geben, als BürgerInnen dagegen vorzugehen, wenn man also sagt, das ist ein unfair zugeschnittener Distrikt. Und man soll also auch mehr rechtliche Handhabe bekommen, weil bisher, wenn man sagt, also das ist Gerrymandering, das ist nicht in Ordnung, diesen Distrikt so zuzuschneiden, dann kann man nur verfassungsrechtlich dagegen vorgehen. Und mit dem neuen Gesetz gäbe es also auch einen normalen gesetzlichen Weg, dagegen vorzugehen. Und es wird schwieriger, dass man anonyme Spenden annimmt als Partei oder als Kandidatin, wenn man sich zur Wahl aufstellen lassen will.
Ja, also das US-Wahlsystem und seine vielen Nachteile, die ja teilweise auch historisch bedingt sind, wäre sicherlich auch nochmal eine ganze Sendung wert. Vielleicht nur ganz kurz nochmal für alle, die sich mit den USA nicht so gut auskennen. Warum gibt es überhaupt dieses Thema Voter-ID? Also warum muss man sich überhaupt identifizieren als Wähler oder warum muss man sich überhaupt registrieren als Wähler, besser gesagt? In Deutschland ist es ja so, dass jeder Mensch qua Wohnsitz schon die Wahlunterlagen bekommt und es gibt auch eine Identifizierung über Personalausweis, aber in den USA gibt es ja keinen Personalausweis. Also deswegen hat es ja eben gesagt, nicht jeder hat so eine Foto-ID. Das ist ganz häufig in den USA der Führerschein, mit dem sich Menschen ausweisen, aber es hat eben auch nicht jeder Mensch einen Führerschein. Und ich weiß auch gar nicht genau, was da jetzt alles zugelassen ist als ID neben dem Führerschein. Weißt du das zufällig, welche anderen Dokumente da anerkannt werden, wenn man sich dann ausweisen will, dass man auch wirklich sich registriert hat zum Wählen?
Nee, da bin ich nicht tief genug drin, das weiß ich auch nicht. Es ist aber schon so, dass zum Beispiel es unglaublich schwierig ist für Leute, die mal im Gefängnis gesessen haben, zum Beispiel sich da zu registrieren. Das weiß ich. Oder halt, dass es auch ganz klar bestimmte Gruppen gibt, Menschen, die eingewandert sind, die es deutlich schwerer haben, solche Dokumente zu bekommen. Und die wollen ja auch in der Regel wählen, die mehrheitlich demokratisch. Und deswegen wollen die Republikaner auch gar nicht, dass die Möglichkeit haben zu wählen. Also das ist ja auch relativ bekannt und kein Geheimnis.
Ja, und es unterscheiden sich auch nochmal die Bundesstaaten da, glaube ich, stark, was diese Fragen angeht. Also ich meine, es gibt auch Bundesstaaten, wo zum Beispiel Gefängnisinsassen auch ihre Wahlrechte verlieren, einfach im Gefängnis. Und in anderen ist das nicht der Fall. Da muss man sich, glaube ich, auch nochmal auf der Bundesstaatsebene anschauen, wie die Gesetze genau sind.
Genau, das hängt auch von den Bundesstaaten ab. Und dieses neue Gesetz würde also auch das vereinheitlichen bundesweit oder zumindest Mindeststandards festlegen bundesweite, unter die man dann nicht mehr fallen darf. Und das würde, sagen die Demokraten, wie gesagt, die Zugänglichkeit deutlich erhöhen. Die Republikaner sagen zum Beispiel, dass, weil man eben nicht mehr so eine sehr kleine Menge an verschiedenen Identifikationsmethoden hat, sondern deutlich mehr, sagen die Republikaner halt, dass das Wahlbetrug sehr viel einfacher machen würde und so. Was übrigens eine Sache noch ist, die auch sehr spannend ist und eigentlich eine Lex Trump. dass in dem Gesetz auch drinsteht, dass Präsidentschaftskandidaten ihre Steuererklärung veröffentlichen müssen. Trump ist ja der erste Präsident, der das nicht gemacht hat. Das ärgert ja auch die Demokraten schon ewig. Es gibt ja immer noch auch einen Prozess dagegen. Die versuchen ja immer noch auf gesetzlichem Wege, ihn dazu zu zwingen. Und das wäre dann halt, wenn das so verabschiedet würde, dieses Gesetz, dann müssten das in Zukunft alle Präsidentschaftskandidaten automatisch machen.
Und da du dich jetzt damit beschäftigt hast, wie siehst du die Chancen, dass dieses Gesetz durch beide Kammern des Kongresses kommt?
Die Chancen sind sehr, sehr gering. Das liegt daran, also sie sind schon durchs Repräsentantenhaus, das Gesetz ist da schon durch, aber die Chancen, dass es durch den Senat geht, sind sehr, sehr klein. Und das hat zwei Gründe. Also einmal haben die Demokraten im Senat ja nur eine ganz, ganz hauchdünne Mehrheit. Die haben ja genau 50 Sitze und die Republikaner haben 50 Sitze und Kamala Harris als Vizepräsidentin, die ist sozusagen, wenn die Abstimmung 50-50 ausgeht, entscheidet sie. Und das ist die Mehrheit der Demokraten, also wirklich eine einzige Stimme. Und die Demokraten sind ja eine sehr breite Partei. Und das bedeutet, dass sie wirklich alle 50 Leute erstmal auf Linie kriegen müssen. Aber nicht nur das, es ist sogar so, dass relativ viele Dinge im Senat sogar 60 Stimmen brauchen, um durchzukommen. Diese Einschränkung könnten die Demokraten aufheben, müssten dafür aber grundsätzlich die Regeln ändern, wie im Senat abgestimmt wird. Und da haben die selber auch Angst vor, weil sie sagen, wenn wir das nächste Mal in der Minderheit sind, dann geben wir ja auch den Republikanern die Möglichkeit, Gesetze einfach durchzupeitschen, ohne dass wir da was gegen machen können. Und das zweite Instrument, was die Republikaner haben, neben dieser 60-Stimmen-Regel, ist, dass es einen sogenannten Filibuster gibt. Das ist also eine Eigenart in der US-Gesetzgebung. Und unterm Strich heißt das, dass ich eine Gesetzgebung totquatsche, also dass ich so lange rede dazu, bis der Senat nicht mehr abstimmungsfähig ist. Und das geht, weil die Limits davon, wie lange ein Senator oder eine Senatorin sprechen darf, sehr, sehr großzügig sind bei den meisten Gesetzgebungen und die dann wirklich teilweise, also historisch gab es mal Filibuster, wo die dann wirklich 24 Stunden am Stück durchgelabert haben. Und dann teilweise dann auf dem Podium von ihrer Familie erzählt haben oder davon, wie sie das letzte Mal mit ihrem Hund rausgegangen sind, einfach damit sie weiterreden und dieser Filibuster nicht endet. Und irgendwann sind dann keine Senatoren mehr in der Kammer und können also auch nicht mehr abstimmen. Und auch das könnten die Demokraten nun ändern, aber auch da gibt es sehr, sehr große Vorbehalte. Das ist eigentlich ein total überkommenes Relikt aus alten Zeiten, aber ganz viele, auch demokratische Abgeordnete, sagen, nee, das ist ein ganz essentieller Teil der US-Gesetzgebung, weil eben Senatoren so wichtig sind als VolksvertreterInnen und dass deswegen die auch diese Macht, diese quasi Vetomacht brauchen, um schlimme Gesetzgebung zu verhindern. Das sind jedenfalls sehr viele Hürden noch, die da sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass das nicht durch den Senat gehen wird, sondern dass das da irgendwie hängen bleibt. Wichtiger ist eigentlich auch, dass dieses Gesetz jetzt eben so ein bisschen der Knackpunkt ist und sich zeigt, sind die Demokraten bereit, die Macht der Minderheit im Senat drastisch zu beschneiden, jetzt wo sie gerade eine ganz, ganz knappe Mehrheit haben, um eben diese Blockade, die es ja seit Ewigkeiten gibt und die ja auch gerade die Republikaner perfektioniert haben in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, ob sie das damit auflösen wollen oder ob sie zu viel Angst haben, dass sie dann irgendwann auf der Minderheitenseite stehen und gar nichts mehr verhindern können. Das war's dann aber auch dazu, was ich zu sagen habe. Deswegen würde ich als nächstes überleiten zu unserem Hauptthema heute. Und zwar wollten wir ein bisschen zu Kryptowährungen was erzählen, die ja in den letzten Wochen extrem wieder im Fokus sind, insbesondere Bitcoin. Und da hast du dich vor allem ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und vielleicht ist es ja am einfachsten, wenn wir ein bisschen einsteigen, damit zu sagen, weiß eigentlich jemand, warum die Kurse in den letzten Wochen wieder so wahnsinnige Kapriolen geschlagen haben?
Also grundsätzlich zum Thema Kurse und Kryptowährung. Ich glaube, dazu gibt es sehr viele Mythen. Und am Ende muss man sagen, die Kurse von Kryptowährungen werden in allererster Linie und also eigentlich sogar nur von der Psychologie der Massen bewegt. Es gibt natürlich viele, viele Gründe, warum jetzt Bitcoin oder andere Kryptowährungen steigen oder fallen. aber sämtliche Zusammenhänge, die da mal postuliert wurden, also unter anderem Bitcoin steigt immer dann, wenn Notenbanken ihre Geldmenge ausweiten oder ähnliche Zusammenhänge, sind nicht so 1:1 in den Kursen zu sehen. Es gab auch schon alles in den Kursen. Es gab schon, dass Bitcoin stieg und alle anderen Kryptowährungen gefallen sind. Das war vor ein paar Jahren der Fall. Häufig ist es so, dass wenn Bitcoin steigt, alle anderen Kryptowährungen mitsteigen. Es gab schon Bewegungen, wenn die Aktienmärkte runtergehen, dass der Bitcoin steigt. Es gab auch schon die Bewegung, die Aktienmärkte steigen, der Bitcoin fällt. Und es gibt ganz häufig auch die Bewegung, beides steigt und fällt parallel. Also irgendwelche Zusammenhänge zu anderen Assets, zu anderen Wertanlagen kann man so ganz allgemein nicht aufstellen. Ich wollte aber auch nochmal ganz grundsätzlich darauf eingehen, was ist denn Bitcoin überhaupt? Was sind die anderen Kryptowährungen? Wie ist die Geschichte und wie funktioniert das Ganze überhaupt? Vielleicht mal ganz, ganz grundsätzlich kann man sagen, Bitcoin ist digitales Geld oder manche sagen auch Gold. Das heißt, es wird erstmal sichergestellt, dass ein Betrag Bitcoin, den eine Person hat, dass dieser Betrag nur einmal sozusagen vorhanden ist und nur einmal ausgegeben werden kann. Und dazu werden mathematische Funktionen genutzt. Bitcoin ist die erste Kryptowährung, die es überhaupt gab. 2008 erfunden, 2009 zum ersten Mal implementiert. Also damals im Jahr 2009, da wurde der allererste Block gemeint. Und wir reden immer von Block und Blockchain, weil Blockchain eben diese Technologie ist, die Erfinder, die oder der Erfinder von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, niemand weiß, wer dahinter steckt. Blockchain ist die Technologie, die dieser Erfinder von Bitcoin sagen in die Welt gebracht hat. Und Blockchain ist aber nur eine Möglichkeit, so einen Distributed Ledger zu erstellen. Distributed Ledger ist sozusagen der Oberbegriff für alle verteilten Datenbanken und auch Bitcoin bedient sich eben so einer verteilten Datenbank. Das heißt ganz grundsätzlich, dass die Daten, wem welcher Bitcoin gehört, verteilt sind auf viele verschiedene sogenannte Nodes.
Darf ich mal einen Schritt sogar noch zurückgehen? Und das ich weiß, wir haben auch sicherlich viele HörerInnen, die das schon wissen, aber ich würde so einmal sogar noch das nochmal versuchen, noch ein bisschen simpler zu erklären, warum Bitcoin ja überhaupt funktioniert. Das hat ja zwei Gründe. Einmal ist es, weil eben, wie du ja schon gesagt hast, nicht auf einem Rechner irgendwo zentral gespeichert wird, wem welcher Bitcoin gehört, um es jetzt mal einfach zu sagen, sondern weil es sogar auf ja potenziell Millionen verschiedenen Rechnern gespeichert ist. Ich kann sozusagen nur was mit einem Bitcoin kaufen, dann kann der Käufer sozusagen einfach bei zig Rechnern sich bestätigen lassen, dass dieser Bitcoin wirklich mir gehört. Also selbst wenn ich da was fälsche oder irgendjemand anders was fälscht, hat man immer Tausende, Hunderttausende, Millionen Rechner, die irgendwo ans Internet angeschlossen sind und wo ich also potenziell nachprüfen kann, stimmt das denn wirklich, gehört denn wirklich der Person der Bitcoin? Und das Zweite ist, sie sind ja begrenzt. Also es gibt halt sehr komplizierte Berechnungen, wie so ein Bitcoin aussieht und also sehr komplizierte Regeln. Und es gibt halt nur eine endliche Zahl davon. Und je mehr es gibt, desto schwerer wird es auch, einen neuen zu berechnen sozusagen. Und diese Verknappung, dass man also sagt, wenn ich also in Bitcoin investiere, ich kann mir sicher sein, anders übrigens, als wenn ich in Euro investiere, wo es ja eine Zentralbank gibt. Und die kann ja theoretisch unendlich viele Euros auf den Markt werfen. Und irgendwann habe ich dann eine Inflation und dann wird der Euro weniger wert. Das ist ja so die Angst, die man bei klassischen Währungen hat. Und beim Bitcoin geht das einfach nicht, weil es ganz klare, feste Regeln gibt. Und ich kann einfach nicht beliebig viele davon erschaffen, sondern die sind begrenzt. Und deswegen sind die beliebt. Also A, weil sie relativ fälschungssicher übertragen werden können oder eigentlich nach aktuellem Stand komplett fälschungssicher. Es sei denn, jemand hackt da irgendwie konkret meinen Computer, während ich was kaufe oder verkaufe. Und das Zweite ist halt, dass es nur eine begrenzte Anzahl davon geben kann, richtig?
Genau, es gibt die Gesamtzahl der Bitcoin, die jemals entstehen wird, ist 21 Millionen. Wir haben aktuell 18,6 Millionen. Also es gibt Prognosen dazu, dass im Jahre 2130 der letzte Bitcoin gemeint wird. Und sowohl hinter dem Mining als auch hinter dem Absichern der Transaktion steht das sogenannte Hash-Verfahren. Ganz konkret wird da das Verfahren SHA-256 verwendet. Das ist bekannt aus der Kryptographie, also der Verschlüsselung von Nachrichten. Und das wird eben auch für Bitcoin verwendet. Und am Ende geht es darum, dass wenn ich jetzt sage, ich möchte 0,2 Bitcoin beispielsweise von meiner Wallet auf eine andere übertragen, dann habe ich einen privaten Schlüssel, der geheim ist, und einen öffentlichen Schlüssel, den jeder kennen kann, der mir Geld überweisen soll zum Beispiel. Und die Nachricht, also das, was ich in das Netzwerk schicke, wenn ich Bitcoin übertragen möchte, dann schicke ich in das Netzwerk, ich möchte 0,2 Bitcoin auf diese öffentliche Adresse übertragen, von dieser öffentlichen Adresse. Und ich berechne daraus einen Hashwert. Und dass ich diesen Hashwert berechnen kann, damit beweise ich sozusagen, dass ich im Besitz dieses privaten Schlüssels bin. Und die anderen Nodes in dem Netzwerk, die können das eben relativ einfach überprüfen, ob ich wirklich im Besitz des privaten Schlüssels bin, ohne dass sie selber diesen privaten Schlüssel brauchen. Und das nennt sich asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Und das ist auch bekannt aus der Verschlüsselung von E-Mails beispielsweise. Das ist ja auch so, dass ich eine E-Mail verschlüssel für einen öffentlich bekannten Schlüssel und nur der Besitzer des dazugehörigen privaten Schlüssels kann dann auch diese Nachricht entschlüsseln. Und wir müssen beide nicht im Besitz desselben Geheimnisses sein, sondern es reicht sozusagen, dass ich weiß, dass der öffentliche Schlüssel, ich kann beweisen, ich bin im Besitz meines privaten Schlüssels, deswegen kann ich diese E-Mail signieren mit diesem privaten Schlüssel. Und am Ende haben wir sozusagen ein geteiltes Geheimnis, ohne dass wir unsere privaten Schlüssel dafür austauschen müssen. Wen das näher interessiert, das Verfahren dahinter, das nennt sich Diffie-Hellman. Und da kann man einfach mal googeln nach zum Beispiel Public-Private-Key-Verfahren oder Diffie-Hellman-Verfahren, Schlüsselaustausch. Das sind da die entsprechenden Begriffe. Das jetzt im Detail zu erklären, ich durchdringe es auch nicht komplett erstmal und es ist halt auch wirklich, an der Stelle wird es halt auch kompliziert, das genau zu erklären, wie das eigentlich technisch funktioniert. Aber was man vielleicht ganz allgemein, um nochmal das Thema Bitcoin zu verstehen, wissen sollte, ist diese Datenbank, in der steht, wem gehört wie viel Bitcoin, die ist öffentlich. Die ist auf Millionen von Nodes, sogenannten Nodes. Das heißt, da kann jeder reingucken. Also jeder kann auch nachschauen, wenn du die Wallet-Adresse kennst, also die Wallet ist quasi dein öffentlicher Schlüssel. Wenn du von irgendwem die Wallet-Adresse kennst, kannst du nachschauen öffentlich, wie viel Bitcoin hat er eigentlich auf seiner Wallet. Also sobald sozusagen die Verbindung hergestellt wurde zwischen einer Person und einer Wallet, ist auch keine Anonymität da. Deswegen spricht man auch von pseudonymem Geld, weil alles 100% transparent ist. Du weißt halt nur nicht, welche Wallet gehört welcher Person. Aber ansonsten kannst du genau nachschauen in dieser öffentlichen Datenbank, in dieser verteilten Datenbank, welcher Wallet ist wie viel Bitcoin zugehörig oder zugeschrieben in dieser öffentlichen Datenbank und wie viele Beträge gehen von welcher Wallet-Adresse an welche andere. Es gibt sogar einen Twitter-Account, der heißt Wall Alert. Da kann man zum Beispiel immer sehen, wenn mal große Beträge von Bitcoin den Besitzer wechseln. Das wird da sozusagen automatisch dann getwittert und dann kann man eben sehen, hier ist mal wieder zum Beispiel ein ganzer Bitcoin oder manchmal oder noch viel höhere Beträge, also teilweise auch Millionen von Dollar umgerechnet werden, da verschoben. Hinter dieser Absicherung über die Hashes, das ist ein sogenanntes Proof-of-Work-Verfahren und deswegen steht Bitcoin ja auch so in der Kritik, weil am Ende halt sagen mit Strom abgesichert wird, dass dieses Netzwerk funktioniert. Solange nicht ein Angreifer mehr als 50% der Rechenkraft auf sich vereint, ist dieses Verfahren sozusagen abgesichert über diese kryptografischen Verfahren über die Masse. Es gibt diesen sogenannten 51%-Angriff, also sollte irgendwann mal eine Person oder eine Personengruppe Kontrolle über 51% der Rechenkraft von Bitcoin erhalten, dann könnte diese Person...
Verstehe ich das richtig, weil also die Datenbank, wem wie viele Bitcoins gehören, also welchem Wallet wie viele Bitcoins gehören, die liegt ja verteilt... Da liegen ja Millionen Kopien von rum auf der Welt, auf irgendwelchen Rechnern. Und wenn irgendwann mehr als die Hälfte der Rechenkraft, die diese Rechner haben, von einer Stelle kontrolliert wird, dann könnte die auch alle anderen platt machen.
Ja, also es ist ja so, diese Blockchain ist ja abgesichert dadurch, dass diese Blöcke, die da gemeint werden, die werden ja aneinander gehängt sozusagen. Ne? Und mit jedem neuen Block gibt es einen Verweis auf den alten Block. Und die sind sozusagen darüber immer abgesichert. Also die haben alle ihren Hashwert. Und die können sich sozusagen gegenseitig kontrollieren. Und du kannst aber auch nochmal ältere Blöcke überschreiben, wenn du die entsprechend Mehrheit im Netzwerk hast an Rechenkraft.
Ich versuche nochmal mit einem Bild, korrigiere mich, wenn das falsches Bild ist. Im Grundbuch, wenn du da ein Haus kaufst oder eine Wohnung, da stehen ja die ganzen alten Einträge, wem das vorher gehört hat. Und das wird dann durchgestrichen und der neue Besitzer oder die neue Besitzerin wird drunter geschrieben.
Genau.
Ist das so ein bisschen so? Ja. Also, dass du sozusagen, wenn ich also erstmal, wenn ich einen neuen Bitcoin finde, also einen neuen Block, dann wird der sowieso hinten quasi, wird eine neue Seite im Grundbuch aufgemacht. Und auf die Seite schreibe ich dann, also wirklich, ich weiß, dass es nicht genauso funktioniert, aber kann man es sich so vorstellen, dass man dann da quasi eine neue Seite im Grundbuch aufmacht und da erstmal den eigenen Namen reinschreibt. Genau. Und jedem, dem ich das übertrage, da wird das dann halt der neue Name hingeschrieben, der alte durchgestrichen. Ich sehe aber historisch, wem das alles gehört hat. Und diese Seite im Grundbuch ist eben nicht nur an einer Stelle abgelegt, wie ein Grundbuch, sondern eben auf allen Rechnern, die irgendwie mal mit Bitcoin gehandelt haben oder das aktuell noch tun, sozusagen.
Ja, also diese Blockchain, die ist inzwischen, genau, also grundsätzlich stimmt das alles genau so. Diese Blockchain ist inzwischen allerdings auch ziemlich groß. Also das sind über 300 Gigabyte inzwischen. Ich glaube 330 Gigabyte oder so ist die aktuell groß. Die wird ja auch immer größer, ne, weil immer mehr Blöcke drangehängt werden. Und deswegen ist es heute nicht mehr so, dass jeder Rechner oder jedes Smartphone, auf dem Bitcoin gehandelt werden, lädt sich diese Blockchain tatsächlich 100% runter. Es gibt dafür immer noch genug Rechner, die das tun, aber du musst nicht die gesamte Blockchain komplett runterladen, wenn du jetzt selber zum Beispiel mal ein Bitcoin überweisen möchtest. Ich glaube, eine Sache, die in vielen Köpfen auch falsch gespeichert ist zum Thema Bitcoin, ist, du hast nicht auf einem Gerät, auf dem USB-Stick zum Beispiel, jetzt die Anzahl an Bitcoins gespeichert, sondern was du gespeichert hast und was eigentlich dein Schlüssel, also was eigentlich den Besitz von Bitcoin definiert, das ist der Besitz des privaten Schlüssels. Den musst du gespeichert haben. Und das ist auch das, was zum Beispiel auf diesen Crypto-Wallets gespeichert ist. Also der private Schlüssel, das ist sozusagen der heilige Gral, der dich in die Lage versetzt, eine Wallet zu steuern, also einen öffentlichen Schlüssel, und dort über die Bitcoin zu verfügen. Wenn du diesen privaten Schlüssel verlierst, dann hast du die Bitcoin verloren. Du musst dafür nicht die gesamte Ledger auf deinem USB-Stick zum Beispiel speichern. Du musst nur diesen privaten Schlüssel speichern.
Aber wenn ich jetzt den privaten Schlüssel ja habe zu irgendwie einem Bitcoin oder einem Bruchstück von einem Bitcoin und ich kaufe mir was von dem Bitcoin und gebe den also weiter, ich kann doch theoretisch eine Kopie vom privaten Schlüssel behalten und da kommt dann sozusagen die Ledger ins Spiel, also das Grundbuch jetzt in dem Bild, weil da sehen dann halt, also ich komme dann und kann also eigentlich beweisen, ich habe den Schlüssel, aber dann überprüft der andere Rechner nochmal bei möglichst vielen anderen Rechnern, gehört dem das überhaupt noch mit dem Wallet, von dem ich das gerade mir holen will. Und dann sieht der auf den anderen Kopien der Blockchain, sieht der, aha, der hat das gar nicht mehr, obwohl der theoretisch den privaten Schlüssel behalten könnte, kann er aber den nicht einsetzen, weil eben der Geschäftspartner sieht, an genügend anderen Stellen, nee, der sollte keinen Zugriff mehr auf diesen speziellen Bitcoin haben.
Ja, also ich glaube, ich erkläre es nochmal ein bisschen anders, weil ich glaube, das mit dem privaten Schlüssel hast du, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Also es gibt eine Adresse, auf der ist in der gesamten Datenbank, in der verteilten Datenbank gespeichert, wie viele Bitcoin gehören auf diese Adresse. Wenn ich jetzt den privaten Schlüssel behältst du immer zu dieser Adresse. Also diese beiden Dinge sind gekoppelt. Du kannst natürlich deine Wallet wechseln. Du kannst auf eine neue Wallet gehen.
Ah, verstanden.
Kannst einen neuen privaten Schlüssel und kannst auch deine Bitcoin darüber transferieren. Aber du behältst diesen privaten Schlüssel immer. Also damit steuerst du quasi deine Wallet.
Das heißt, der private Schlüssel ist nicht ein Bitcoin, sondern der private Schlüssel ist nur, dass ich mein Portemonnaie öffnen und schließen kann, sozusagen.
Genau, dass du über deine Bitcoin verfügen kannst. Also mit diesem privaten Schlüssel kann ich jetzt eine Nachricht in das Netzwerk schicken und sagen, ich bin Besitzer dieser 5 Bitcoin und ich möchte einen davon auf diese andere öffentliche Adresse übertragen. Also wenn ich dir jetzt einen Bitcoin verkaufen würde, dann könnte ich sagen, hier, ich beweise mit meinem privaten Schlüssel, also ich veröffentliche niemals meinen privaten Schlüssel, sondern ich errechne mit meinem privaten Schlüssel einen Hashwert, der sozusagen meine Nachricht signiert. Meine Nachricht ist, ich sende dir einen Bitcoin von meinen 5. Das ist die Nachricht. Die sende ich in das Netzwerk. Ich stelle ein, dass eine gewisse Gebühr ich dafür bezahle, dass ich das tue. Die ist auch frei einstellbar. Und dann ist halt die Frage, ob genug Miner das für ausreichend halten, dass sie dann anfangen, diese Nachricht zu signieren. Es dauert auch ein bisschen, bis sozusagen diese Nachricht im Netzwerk dann durchgegangen ist. Das kann sogar mal eine Stunde oder sogar 2-3 Stunden oder sogar in Extremfällen kann das auch mal sogar einen Tag dauern, je nachdem, auf wie viel Gebühr man dafür bezahlt. Dann ist erst sozusagen diese Nachricht in diesem Netzwerk überall übertragen und dann ist von allen Leuten signiert, nicht von allen, aber eben von genügend, die sagen, ja, diese Person, die diese Wallet steuert, hat mit ihrem Hashwert bewiesen, dass sie im Besitz des privaten Schlüssels ist und jetzt ist dieser Bitcoin auf dieser neuen Wallet. Und ich behalte meinen privaten Schlüssel und ich kann aber diesen Bitcoin nicht nochmal ausgeben, weil das ist ja schon im Netzwerk sozusagen überall eingetragen worden, dass ich jetzt diesen Bitcoin von der Wallet auf die neue Wallet übertragen habe. Und ich kann immer nur über die Bitcoin verfügen, die in der gesamten Blockchain sozusagen als mir zugehörig verankert wurden.
Genau, das heißt, die Verschlüsselung ist eigentlich wichtig dafür, dass ich also meine Bitcoin sicher aufbewahre und dann auch wieder weitergeben kann und nicht dafür, wie sich der Bitcoin selber überhaupt errechnet, weil das ist ja dann auch nochmal was, wofür total viel Rechenpower und auch sehr viel Strom gebraucht wird.
Genau, also die algorithmischen Verfahren, diese kryptomathematischen Berechnungen, die werden für zwei Dinge in der Blockchain genutzt. Das eine ist das Erminen neuer Bitcoin. Da probierst du einfach ganz, ganz viele Hashwerte aus und irgendwann kommst du per Zufall auf den richtigen und dann wird er dir sozusagen zugesprochen auf deiner Wallet und dann hängst du ihn hinten dran an die Blockchain. Das wird immer schwieriger, wie du am Anfang richtig beschrieben hast, also da auf neue Bitcoin zu kommen. Und das andere, das ist eben die Validierung von Transaktionen. Du nutzt im Grunde dieselben Spezialchips für beides. Das sind sogenannte ASIC. Also das sind ja Chips, die nur dafür designt wurden, diese Bitcoin-Berechnungen durchzuführen und diese Hash-Berechnungen. Und es lohnt sich auch nichts anderes mehr. Also in den Anfangszeiten von Bitcoin wurden ja am Anfang noch sogar ganz normale PCs dafür verwendet. Dann wurden irgendwann Grafikkarten dafür verwendet. Heute werden nur noch ASIC, also Spezialchips, die nur dafür designt sind, für Bitcoin zumindest verwendet. Bei anderen Kryptowährungen kann man auch noch Grafikkarten dafür verwenden, je nachdem auch, wie die so aufgebaut sind. Letztlich werden diese ASICs dafür verwendet. Und zwar sowohl, um neue Bitcoin zu minen und zu erschaffen, als auch eben, um diese Transaktion abzusichern. Deswegen kosten die eben auch Gebühren, diese Übertragung von Bitcoin. Weil damit werden sozusagen die Miner dann belohnt, die das absichern im Netzwerk.
Das heißt ja aber, du sagst ja, es wird immer schwieriger, neue zu berechnen. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum aber immer noch neue berechnet werden, ist ja, dass die im Moment so teuer sind, weil es sich ja einfach trotzdem, obwohl ich so viel Energie, so viel Elektrizität dafür aufwende, wenn halt ein Bitcoin 40.000, 50.000 Dollar wert ist, dann kann ich ja 30.000 Dollar Elektrizität ausgeben sozusagen, um einen zu finden und mache ja immer noch einen Gewinn.
Genau, also das regelt sozusagen der Markt. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass es an irgendeinem Punkt in der Regel dann nicht mehr sich lohnt, einen ASIC einzusetzen. Also der lohnt sich in der Regel, ich weiß gar nicht genau, wie lang der Zeitraum ist, aber die werden ja mit der Zeit immer besser. Also die Chips werden immer schneller. Und irgendwann kommt immer der Punkt, je nachdem, wie dein Strompreis ist, an dem sozusagen der Strom mehr kostet, der Betrieb, als das, was du an Bitcoin rausbekommst. Es ist in der Regel auch nicht mehr so, dass Leute einzeln meinen mit einem ASIC, sondern das sind riesengroße Verbünde. Es ist ja auch eben ein großer Faktor Zufall dabei, ob jetzt mal ein neuer Bitcoin gefunden wird. Das kann ja sozusagen die erste Berechnung direkt sein, es kann aber auch die 10 Millionen zuerst sein. Und deswegen schließen sich Miner in der Regel auch zusammen und dann wird das auch aufgeteilt, die neuen Bitcoin, die dann da gemeint werden. Und man muss auch sagen, obwohl Bitcoin immer als dezentrale Währung beschrieben wird, was ja auch insofern stimmt, dass da eben keine zentrale Notenbank einfach beliebig neue Bitcoin erschaffen kann, aber so dezentral ist Bitcoin am Ende auch nicht mehr, denn im Grunde ist ein Großteil der Rechenkraft inzwischen in der Hand von ein paar chinesischen Firmen. Also ich glaube, so zwei Drittel der Rechenkraft sind, glaube ich, drei chinesische Firmen, die sich das mehr oder weniger aufteilen und die da in China diese großen Mining-Rechennetzwerke betreiben.
Und wenn man sich dann noch anguckt, dass China das Land ist, was gerade ja die größte Kapazität an Kohlekraftwerken neu aufbaut weltweit, also fast kein Land baut neue Kohlekraftwerke, Deutschland noch ein bisschen, aber China ist da wirklich weltweit mit Abstand führend, dann ist das also auch nicht unbedingt total saubere Energie, die eingesetzt wird für diese Währung. Und das ist ja auch mit einer der Hauptkritikpunkte, dass inzwischen sowohl für das Mining, also neue Bitcoins finden, als auch für die Transaktionen so wahnsinnig viel Energie verbraucht wird.
Ja, absolut. Und es gibt ja immer wieder Statistiken dazu, wie viel Energie das inzwischen ist. Da gab es ja da ein paar Mal mich in Meldung, dass jetzt irgendwann war es dann mal so viel wie am Anfang irgendwie sowas wie Island, dann war es, glaube ich, Irland, dann war es Dänemark. Also immer größere Staaten sozusagen werden als Vergleich herangezogen, wie viel Energie da eigentlich reinfließt. Und die Verteidiger des Bitcoin und von Kryptowährungen generell, die sagen dann immer, Naja, aber hier der Betrieb von den ganzen Rechnern, die unsere Zahlungssysteme bisher absichern, also die ganzen Kreditkartenfirmen und so weiter, das kostet auch ganz viel Energie. Finde ich immer etwas fadenscheinig, das Argument, weil de facto ersetzt Bitcoin ja keine Währung und ist eine vollkommene Illusion, dass Bitcoin unsere Währung komplett ersetzen könnte. Also dafür ist es einfach technisch auch gar nicht, momentan zumindest so wie es implementiert ist, ist es gar nicht möglich, mit Bitcoin sämtliche Zahlungen der Welt durchzuführen, weil dafür einfach viel zu wenig Transaktionen durchgehen durch das Netzwerk. Da gibt es auch wieder neue Ansätze, Lightning und so weiter, da wird dran geforscht sozusagen, wie man das beschleunigen kann, aber aktuell ist es in weiter, weiter Ferne, dass sowas wie Bitcoin unser Zahlungssystem ersetzen kann. Das kommt ja sozusagen nur on top und dafür verbraucht es schon echt sehr viel Energie. Am Ende ist es halt momentan, so wie es genutzt wird, auch weniger eine Währung als eigentlich sowas wie digitales Gold. Also das fängt auch nochmal ganz einfach, wenn man sich nur ganz einfach merken möchte, was Bitcoin eigentlich ist, kann man sagen, Bitcoin hat 2009 zum allerersten Mal sowas wie digitalen Besitz erschaffen. Also die grundsätzlich ist ja die Natur von Computern und von dem Internet ist ja die Kopie, dass du digitale Daten kopieren kannst, beliebig oft kopieren kannst, ohne dass die Qualität dadurch schlechter wird. Du kannst eben einen Film als Kopie einmal haben, du kannst ihn 1 Milliarde Mal haben und es macht letztlich kaum einen Unterschied, was den Ressourcenverbrauch dafür angeht. Und der Bitcoin hat durch diese Absicherung über Kryptographie es eben geschafft, dass ein Datenhaufen sozusagen einer bestimmten Person gehören kann und die auch beweisen kann, dass sie darüber verfügt. Das ist im Grunde der Kern von Kryptowährung, dass da eben digitaler Besitz erschaffen wurde sozusagen.
Und jetzt kommt man ja zu einem Punkt, wo wir jetzt tatsächlich auch in der Recherche keine abschließende Antwort drauf gefunden haben, der aber vielleicht trotzdem ganz spannend ist, mal zu diskutieren. Und zwar hatten wir uns ja die Frage gestellt, was passiert eigentlich, weil das alles ja auf sehr komplizierten Berechnungen beruht. Und wir reden ja jetzt schon seit einer Weile darüber, dass vielleicht irgendwann mal Quantencomputertechnik auf den Markt kommt, die eine komplett andere Art hat, Dinge zu berechnen als Computer, die wir bisher benutzen. Und es ist ja auch die Rede davon, dass wenn Quantencomputer im großen Stil verfügbar wären, dass dann auch unsere bisherigen Verschlüsselungstechnologien neu gebaut werden müssten, weil eben ein Quantencomputer die dafür nötigen Berechnungen sehr viel einfacher ausführen kann als ein herkömmlicher. Und jetzt ist halt die Frage, mit der du dich ja vor allem auch beschäftigt hast und auch ein bisschen rumgefragt hast, würde die Möglichkeit, dass ein Quantencomputer eventuell also Verschlüsselung bricht, bestimmte Rechenaufgaben deutlich, deutlich einfacher ausführen kann, könnte die auch dafür sorgen, dass gewisse Kryptowährungen plötzlich im Überfluss verfügbar sind oder eben nicht mehr sicher sind, die Wallets, in denen die Leute die Sachen aufbewahren?
Ja, ich beginne vielleicht nochmal ganz kurz mit der Frage, was eigentlich ein Quantencomputer ist. Es gibt ja schon sehr primitive Quantencomputer, zum Beispiel von IBM, die haben aber dann immer nur sehr wenige Qubits, weil sie nur wenige stabile Qubits über längere Zeit aufrechterhalten können. Also Qubits ist sozusagen das, mit dem Quantencomputer arbeiten statt der binären Bits. Und der Unterschied zwischen den normalen binären Bits, mit denen wir in unseren klassischen Computern arbeiten, und den Qubits ist, dass diese Qubits sogenannte Superpositionszustände einnehmen können. Das heißt, da können sich verschiedene Zustände überlagern, während bei den normalen Bits ja immer entweder 1 oder 0 der Zustand ist. Es gibt bestimmte Formen von Berechnungen, die mit Quantencomputern deutlich schneller oder sogar überhaupt nur durchgeführt werden können, die praktisch mit klassischen Computern nicht durchgeführt werden könnten. Also es gibt so ein paar Berechnungen, die man mit einem Quantencomputer, der genügend stabile Qubits hat, in Mikrosekunden berechnen könnte, für die ein klassischer Computer, selbst ein Supercomputer, bis zum Ende des Universums brauchen würde, wenn er versuchen würde, oder noch länger. Also es nicht schaffen würde, in der Laufzeit des Universums zu berechnen. Und Anfang der 90er Jahre hat ein Mann namens Dr. Peter Shor einen Algorithmus vorgestellt, mit dem man große Primzahlen faktorisieren könnte, wenn man über Quantencomputer verfügen würde, die genügend dieser stabilen Qubits haben. Und dieser Algorithmus, der wird auch Shor-Algorithm genannt, also nach diesem Mann, der ihn eben erfunden hat. Und wenn es Quantencomputer gäbe mit genügend stabilen Qubits, dann wäre das RSA-Verschlüsselungsverfahren tatsächlich höchstwahrscheinlich gebrochen über diesen Shor-Algorithmus. RSA steht übrigens auch wieder für die drei Männer, die das erfunden haben, Anfang der 70er Jahre. Die heißen Rivest, Shamir und Edelman. RSA wird auch bei Bitcoin verwendet. Das ist dieses asymmetrische Verschlüsselungsverfahren, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es gibt aber eine ganze Menge von Ansätzen für Post-Quantum-Kryptographie. Also Kryptographie, die auch noch Quantencomputern standhalten würde. Und es ist tatsächlich auch unklar, ob genau das Verfahren, was bei Bitcoin eingesetzt wird, nämlich mit der Schlüssellänge von 256 Bit, also SHA 256, was bei Bitcoin eingesetzt wird, ob das überhaupt von Shor's Algorithmus geknackt werden würde. Da sind sich die Experten nicht einig. Wenn es allerdings so wäre, dass es dadurch geknackt würde, dann gäbe es immer noch die Möglichkeit eines Softforks. Softfork bedeutet, dass die Mehrheit der Nodes im Netzwerk sozusagen neue Regeln einführt für Bitcoin. Und zum Beispiel könnte man dann auch die Verschlüsselung ändern. Man könnte die Bitlänge verlängern. Man könnte aber auch eine Post-Quantum-Verschlüsselung einführen, wenn das notwendig werden würde. Und dann würde es reichen, sozusagen einmal mit seinem privaten Schlüssel, mit seinem geheimen Schlüssel, die Bitcoin zu transferieren von der alten, unsicheren Wallet mit den alten Regeln auf eine neue Wallet. Das würde wahrscheinlich dann auch passieren, in dem Falle, wenn tatsächlich mal irgendwann stabile Quantencomputer erfunden werden mit genügend Qubits, dass Shor's Algorithm tatsächlich Anwendung findet und diese RSA-Verschlüsselungsverfahren zumindest teilweise geknackt werden. Ist aber sehr viel Spekulation mit dabei. Also die erste Frage ist, kommen solche Quantencomputer überhaupt? Wann kommen sie? Und eben auch die Frage, sind die dann wirklich in der Lage, einen Algorithmus zu knacken, der 256-Bit-Schlüssellänge hat?
Okay, das heißt, wir können das noch gar nicht so wirklich voraussehen, weil es einfach so viele Unbekannte gibt. Und die größte Unbekannte ist ja eigentlich, wird es überhaupt Computer geben in ausreichender Zahl mit ausreichend dieser funktionierenden Bits, dass die überhaupt das knacken können am Ende.
Und dann wollte ich noch ganz kurz zumindest auf ein paar andere Kryptowährungen eingehen. Also wer sich mal einen Überblick verschaffen möchte über die großen Kryptowährungen, die es gibt neben dem Bitcoin. Bitcoin war ja, wie gesagt, die erste Kryptowährung und die das Prinzip Blockchain eingeführt hat. Nicht alle Kryptowährungen basieren auf Blockchain-Verfahren. Also es gibt welche, zum Beispiel Ethereum, auf die ich gerade ganz kurz eingehen möchte. Aber es gibt auch welche, die basieren auf anderen Verfahren. Alle nutzen aber irgendeine Form des Distributed Ledger, also der verteilten Datenbank. Ethereum ist, wie gesagt, die zweitgrößte Kryptowährung und die Anhänger von Ethereum, das haben sich ja fast schon so gewisse Religionsgemeinschaften auch um diese Währungen gebildet, also die Anhänger von Ethereum und die dazugehörige Währung heißt übrigens dann Ether, die behaupten, dass Ethereum im Grunde so eine Weiterentwicklung von Bitcoin ist. Also was auch insofern stimmt, der Bitcoin ist ja letztlich tatsächlich nur so etwas wie digitales Gold. Also man kann damit nichts machen, außer es zu besitzen und es zu tauschen. Ethereum und Ether, die kann man programmieren. Also die Ethereum-Blockchain ist auch eine Blockchain-Technologie, die ist programmierfähig und du kannst halt gewisse Regeln in diese Blockchain schreiben und kannst dann zum Beispiel sagen, wenn du jetzt eine bestimmte Menge Ether, also die dazugehörige Währung, auf eine bestimmte Wallet schiebst, dann löst das irgendwas aus. Also da kannst du theoretisch solche Dinge bauen wie, du bist ein Fahrradverleiher und hast irgendwelche per Ethereum-Blockchain angeschlossene Schlösser und wenn du dann irgendwie auf diese Wallet, die zu diesem Schloss gehört, genügend Ether schickst, dann öffnet sich das Schloss zum Beispiel. Solche Dinge könntest du reinprogrammieren. Es gab da auch schon eine ganze Reihe von DAOs, die da programmiert wurden. Das steht für Decentralized Organization. Also das sind im Grunde so selbst letztlich durch Regeln bestimmte Organisationen, die dann einfach sozusagen automatisch in dieser Blockchain agieren, durch vorgeschriebene Programmierung und die dann eben sich auch durch Ether steuern lassen. Also da kannst du zum Beispiel dann Ether hinschicken und dann wirst du irgendwie beteiligt an irgendwelchen Spekulationsgewinnen von dieser DAO oder sowas. Es gab aber auch mal wieder Programmierfehler in dieser Ethereum-Blockchain. Es gab auch schon mal einen ganz, ganz großen Fehler, dass dann irgendwie tatsächlich ein Großteil der Ether wertlos geworden sind oder dass man sie nicht mehr bewegen kann durch einen Programmierfehler. Und damals gab es einen ganz großen Fork und die Mehrheit der im Ethereum-Netzwerk hat diesen Fork mitgemacht und seitdem gibt es eine neue Ether-Währung, aber es gibt auch noch welche, die mit der alten weiterarbeiten. Und das gibt es halt generell für alle Kryptowährungen. Auch Bitcoin hat sich ja mehrfach geforkt. Es gibt Bitcoin Cash, Bitcoin Gold und so weiter. Also es gibt immer wieder neue Blockchains, aber letztlich muss man sagen, dass sich dann doch immer die Mehrheit dann doch in den meisten Fällen durchgesetzt hat. Also diese Blockchains, wo die Mehrheit immer noch dabei ist, die ist in der Regel auch viel, viel mehr wert als die ganzen anderen Blockchains, die sich dann irgendwann davon geforkt haben.
Das nochmal kurz zur Erklärung, wenn du sagst Fork, meinst du Gabelung, ne? Also dass sich
ja,
die Abspaltung, dass sich sozusagen, ja. Genau, dass sich sozusagen eine Variante abspaltet und dann aber in der Regel halt eine durchsetzt, die von mehr Leuten genutzt wird und die andere dann sozusagen so Nischendasein fristet oder irgendwann quasi ausstirbt.
Ja, ganz aussterben tun die nie, weil letztlich gibt's immer irgendwelche Leute und es lohnt sich ja dann auch entsprechend immer dann doch nochmal ein bisschen Rechenkraft reinzustecken. Also Bitcoin Cash zum Beispiel ist immerhin auf Platz 11 der Kryptowährung. Bitcoin Gold war zwischendurch, glaube ich, sogar mal auf Platz 3 hochgeklettert, ist jetzt inzwischen wieder komplett abgestürzt. Der Anreiz ist schon groß, sich immer den großen Blockchains wieder anzuschließen und da Mining-Kraft reinzustecken. Aber wenn sozusagen genug Miner wiederum zum Beispiel von Bitcoin Gold auf Bitcoin die Hauptblockchain gehen, dann lohnt es sich irgendwann auch wieder in Bitcoin Gold reinzugehen, weil da wieder so wenig Rechenkraft ist, dass du halt mit relativ wenig Aufwand wieder neue Sachen minen kannst. Also es gibt da im Grunde immer so ein Angebot- und Nachfragespiel bei diesen ganzen Dingern. Dementsprechend werden die nie ganz aussterben, sondern es wird immer noch andere Blockchains geben, die ein paar dazu existieren. Ich meine, es gibt auch eine ganz bekannte alternative Blockchain zu Bitcoin, die im Grunde einfach nur das Bitcoin-Protokoll geklont hat, also eins zu eins genommen hat und es einfach anders genannt hat. Das ist der Dogecoin, für den ja Elon Musk zum Beispiel immer so viel wirbt. Also das ist im Grunde das Bitcoin-Protokoll, aber mit einer komplett neuen Blockchain. Also die haben einfach sozusagen eine neue, frische Blockchain aufgesetzt und haben es Dogecoin genannt. Und der ist auch was wert. Also es ist, sowas gibt's halt. Und es gibt natürlich auch unfassbar viele Kryptowährungen, die de facto nichts wert sind. Also coinmarketcap.com, die Seite, die ich eben schon kurz erwähnt habe, die diesen Überblick bringt, die zählt 8.720 Kryptowährungen aktuell. Es gibt aber noch mehr, aber das gibt schon mal so einen Eindruck darüber, wie viele davon es eigentlich gibt. Also im Grunde kann ja jeder sofort auch seine eigene Kryptowährung starten. Das hindert ja keinen daran. Und auch der Bitcoin ist ja zum Beispiel eine Open Source Technologie und auch die allermeisten anderen Kryptowährungen sind Open Source. Also im Grunde kann sich jeder das Protokoll nehmen und da irgendwie seine eigene Blockchain starten oder eben seine eigene Distributed Ledger, wenn es keine Blockchain ist. Aber im Grunde reicht es vielleicht, wenn man sich damit oberflächlich beschäftigt, dass man Bitcoin kennt, dass man Ethereum kennt und weiß, dass Ethereum eben programmierbar ist und dass da diese Verträge gibt, die dann eben automatisch erfüllt werden sozusagen. Und dann gibt's noch eine ganze Reihe von anderen Kryptowährungen. Vielleicht noch erwähnenswert ist dann noch Monero und Zcash, weil das sind zwei Währungen, die noch mal sehr viel Programmierkunst darin reingesteckt haben, die Währung zu verschleiern. Also das, was bei Bitcoin ganz öffentlich ist, also dass du ganz einfach nachschauen kannst, wann ist welcher Betrag von welcher Wallet in welche andere Wallet transferiert worden, das versuchen Monero und Zcash zum Beispiel durch allerlei technische Tricks zu verhindern. Also da gibt's dann solche Dinge, wie dass dann Fake-Überweisungen gemacht werden und sowas alles. Ist auch wieder ziemlich kompliziert, wie das dann genau gemacht wird, aber vielleicht kann man sich das einfach einmal merken. Also die versuchen sozusagen wirklich anonymes Geld zu schaffen. Also Bitcoin ist pseudonym, weil du weißt ja im Normalfall nicht, welche Person hinter welcher Wallet steckt. Und es gibt auch sogenannte Mixer, durch die du dann das durchschickst, sodass am Ende das dann wieder verschleiert wird, wem das jetzt tatsächlich gehört. Aber das sind alles ja Dinge, die ihre Grenzen finden bei der Anonymität. Also so richtig anonym ist es nicht. Und Monero und Zcash haben halt von vornherein versucht, in das Protokoll der Währung an sich Anonymität einzubauen.
Und vielleicht auch nochmal so als letzte Anmerkung, daran sieht man ja auch, dass es eben so viele verschiedene Kryptowährungen gibt und nur ganz wenige davon wirklich was wert sind, dass es einfach extrem davon abhängt, wie viel sind die Leute eigentlich bereit, für einen Bitcoin zu zahlen, weil man kann damit, wie gesagt, am Ende ja nichts machen. Das ist sozusagen, als würde ich ein Stück Papier in der Hand halten, wo ein Wert drauf gedruckt ist, so wie wir das ja auch mit dem Bargeld haben. Ja, das ist ja auch nur was wert, weil das Gegenüber bereit ist, uns was dafür zu geben. Und sollten irgendwann alle sagen, oh, Bitcoin ist jetzt doof, wir wollen jetzt lieber mit Dogecoin handeln oder mit was auch immer, und niemand wäre mehr bereit, was für ein Bitcoin zu bezahlen. Das wird so nicht passieren, aber theoretisch kann das halt auch wieder auf Null fallen, weil wir uns entweder entscheiden, wir wollen überhaupt keine Kryptowährung mehr oder wir wollen eine andere benutzen oder was auch immer. Also das hat sehr viel dann auch einfach mit Popularität zu tun und mit Stimmung einfach, wie viel so ein Ding am Ende wert ist.
Genau, absolut. Das ist der einzige Faktor, der den Wert letztlich bestimmt. Die Anhänger von Kryptowährungen, die sprechen ja immer von Fiat Money bei den Notenbanken, weil das eben Geld aus nichts erschaffen ist. Und das ist ja auch so, ne? Also die letzte goldgedeckte Währung war, glaube ich, der Dollar. Ich glaube, das haben die irgendwie Anfang der 70er Jahre, als der Vietnamkrieg so teuer wurde, haben sie auch die Golddeckung vom Dollar entfernt. Also du kriegst für den Dollar kein Gold, da ist kein Gold hinterlegt oder irgendwas. Das gilt für alle anderen Währungen der Welt auch. Das Geld ist einfach nur deswegen was wert, weil du darauf vertrauen kannst, dass du mit dem Geld Waren und Dienstleistungen kaufen kannst. Und das ist bei dem Bitcoin ganz genauso. Und du kannst ja Bitcoin gegen Waren und Dienstleistungen tauschen. Da ist ja auch ganz bekannt das Darknet, wo du Bitcoin zum Beispiel gegen Drogen und Waffen tauschen kannst. Aber du kannst ja auch tatsächlich einfach Bitcoin gegen andere Währungen tauschen. Es gibt ja genug Börsen, bei denen du das eben tauschen kannst. Und aber letztlich ist es halt immer nur genau das wert, was sozusagen andere bereit sind, dir dafür zu bezahlen. Ja, die Anhänger der Kryptowährung, die stellen immer sehr stark darauf ab, dass die Anzahl der Bitcoin halt begrenzt ist, anders als eben das Geld der Notenbanken. Und wir sehen ja seit der Finanzkrise, also 2008, da gab es ja eine extreme Ausweitung der Geldmenge und im Grunde hat die ja nie aufgehört. Also auch jetzt in der Corona-Krise wurde wieder sehr viel Geld gedruckt. In den USA, glaube ich, sogar noch mehr auch als in der Eurozone. Aber die Tendenz ist ja, solange die Inflation nicht zu sehr steigt, und Inflation ist halt nicht besonders stark gestiegen in den letzten 10, 15 Jahren, wird halt mehr Geld gedruckt. Und das ist halt das große Argument der Bitcoin-Anhänger. Ich glaube persönlich auch tatsächlich, dass viele Investmentfirmen einfach so eine Art, ja, alternative Investments aufmachen und dann zumindest auch nur einen ganz, ganz kleinen Teil in Kryptowährungen stecken werden. Wahrscheinlich in vielen Fällen in Bitcoin, weil das halt einfach die etablierteste und älteste Kryptowährung ist. Und wenn das halt, wenn jeder Fonds auf der Welt, den es gibt, halt auch nur 0,1% oder so in Bitcoin investiert, dann wird wahrscheinlich Bitcoin noch mal stärker im Wert zulegen.
Genau, aber dieses Argument, es ist ja eine begrenzte Menge davon verfügbar, gilt ja nur, wenn du dir eine einzelne Kryptowährung anguckst. Theoretisch könnte ich als Fonds ja auch sagen, weißt du was, ich könnte ja auch theoretisch sagen, ich mache meine eigene.
Auf jeden Fall.
Da kann ich am Anfang erstmal ganz viele von berechnen. Am Anfang ist es ja noch einfacher, welche zu finden. Und dann, wenn ich Glück habe und das gut promote und plötzlich eine Nachfrage nach entsteht, dann habe ich da plötzlich dann auch Geld erschaffen quasi.
Ja, absolut. Und es gibt ja jeden Tag wahrscheinlich Leute, die neue Kryptowährungen starten. Und es gab ja auch eine Zeit des ganz großen Booms, so 2016, 2017, wo diese ICOs so geboomt haben, also dass irgendwelche Token auf den Markt geschmissen wurden, alle möglichen Leute haben dann da rein investiert und dann gab es irgendwelche Versprechungen, dass wenn du da irgendwie die Token hältst, dass du dann auch irgendwelche Anteile hast an irgendwas und das ist aber rechtlich alles überhaupt nicht gesichert. Ne? Das ist ja, das sind ja keine juristischen Verträge, also am Ende sind das einfach nur irgendwelche digitalen Datenhaufen halt.
Und ICO heißt Initial Coin Offering und ist
genau
quasi sowas wie ein Börsengang, aber
für eine Kryptowährung.
Mit einer Kryptowährung, genau.
Genau. Und die wurden dann Tokens genannt, diese einzelnen digitalen, wie man es auch immer nennen will. Deswegen hat man halt da Token. Also die sind halt quasi nur stellvertretend für irgendwas. Ne? Deswegen heißen die Token. Ja, und die besitzt du dann und dann kannst du damit irgendwie glücklich werden oder kannst sie irgendwie anders verkaufen oder halt nix. Und dieser ganz große ICO-Boom ist ja auch wieder ein bisschen zurückgegangen und da sind auch unfassbar viele Menschen unfassbar reich geworden mit sehr wenig Aufwand, ne? Weil sie irgendwelche ganz neuen kreativen Kryptowährungen auf den Markt gebracht haben, die angeblich ganz viel können. Am Ende muss man sagen, so richtig viel wert geworden ist das meiste nicht. Wobei gut, je nachdem, wie man es so sieht. Also ich meine, sowas wie zum Beispiel Stellar ist so eine dieser neuen Kryptowährungen oder NEM zum Beispiel. NEM hat immerhin auch ein Market Cap von 6 Milliarden Dollar. Ne? Das ist auch nicht nix. Oder IOTA zum Beispiel hat 3,6 Milliarden Dollar. Es ist, oder EOS 3,6 ebenfalls. Also das sind so diese neuen Kryptowährungen, die da auf den Markt gekommen sind. Und die werden auch immer noch, also zumindest einige von denen werden auch immer noch bezahlt vom Markt.
Also ein Bereich, den man durchaus weiter im Blick behalten sollte. Ich würde sagen, wir haben jetzt sehr viel dazu erzählt. Für uns ist jetzt gut für heute oder hast du noch was mehr dazu?
Nee, ich glaube, das reicht für heute zum Thema Kryptowährung. Ich kann vielleicht noch selber offen disclaimen, was ich selber halte, vielleicht auch um mögliche Interessenkonflikte deutlich zu machen. Also ich besitze etwas weniger als einen Bitcoin. Ich habe 2011 das allererste Mal fürs Handelsblatt über Bitcoin geschrieben. Damals wusste noch kaum ein Mensch, was Bitcoin ist. Und damals habe ich gedacht, ach komm, ich schmeiß mal 200 Euro Spielgeld drauf. Und dann habe ich mich bei MTGOX angemeldet, dieser fast einzigen Plattform, wo man damals Bitcoin kaufen konnte. Und mir war das aber alles viel zu kompliziert. Da musste man irgendwie dann eine Kopie des Passes hochladen und so. Da hatte ich ja keine Lust drauf. Und dann habe ich keine Bitcoin gekauft.
Wie viele Bitcoins hättest du gekriegt für 200 Euro damals?
Als ich den Artikel veröffentlicht habe, stand der Bitcoin bei $7. Ich wollte kurz vorher kaufen und diesen Artikel habe ich geschrieben, weil der Bitcoin da schon stark gestiegen ist. Also von $4-5 auf $7. Das heißt, ich hätte für 200 Euro einige Bitcoin kaufen können.
Ja, hättest du fast 30 Stück für gekriegt. Da wäre jetzt heute...
Ich will es gar nicht wissen.
Soll ich es dir nicht sagen? Okay. Es wäre auf jeden Fall mehr als 1 Million.
Ja, also genau, wenn man damals 200 Euro investiert hätte, ich hätte jetzt mehr als 1 Million, wenn ich dann nie verkauft hätte natürlich. Wahrscheinlich hätte ich irgendwann beim ersten
Mal verkauft. Du hättest auf jeden Fall bei dem ersten, wo es so auf 225.000 gegangen wäre oder so, da hättest du wahrscheinlich dann spätestens verkauft.
Ja.
Zumindest einen Teil. Aber ja, wäre auch nett gewesen so als...
Genau. Genau, und deswegen habe ich dann ganz, ganz lange nicht gekauft, weil ich gedacht habe, boah, jetzt bin ich zu spät. Ich hätte damals so viel Bitcoin haben können für so wenig Geld und mich immer in den Arsch gebissen, habe ich erst tatsächlich 2016 angefangen, Bitcoin zu kaufen. Damit habe ich dann auch noch ganz gut Kohle gemacht. Also was heißt Kohle gemacht? Ich besitze die Bitcoin halt immer noch. Also wie gesagt, etwas weniger als ein. Also das sind jetzt aktuell ungefähr $50.000. Ethereum habe ich auch ein bisschen mehr als ein. Aber im Dollarwert weniger. Und dann habe ich noch eine ganze Reihe von kleinen Kryptowährungen irgendwie auf kraken.com rumliegen. Also so einer Bitcoin-Börse, wo man eigentlich sein Kryptozeug auch nicht rumliegen lassen sollte. Man sollte das immer auf seine private Wallet zurückspielen. Denn da gibt es viele Beispiele von irgendwelchen Börsen, die dann zugemacht haben oder die irgendwie Schindler getrieben haben mit den Sachen, die auf den Wallets gespeichert sind, die zu den Börsen gehören. Weil die Börsen, die haben nämlich dann selber auch eine Kopie des privaten Schlüssels. Denn nur so kannst du da auf diesen Börsen auch handeln. Deswegen solltest du größere Mengen an Kryptowährungen nie auf den Börsen rumliegen lassen, sondern immer auf ein privates Wallet übertragen, wo du dann auch entsprechend den privaten Schlüssel alleine zu hast.
Dann weißt du ja jetzt, was du den Rest des Montags tun kannst.
Ach nee, ich lasse sie da liegen. Ich will sie ja irgendwann verkaufen wahrscheinlich und dann müsste ich sie erst wieder hin und her transferieren und dann kostet es wieder Gebühren und so weiter. Und deswegen, ich lasse die einfach da liegen. Also meine Bitcoin, mein Ethereum, das habe ich gesichert auf meinem privaten Wallet, da habe ich den privaten Schlüssel und das ist gut. Aber diese ganzen Altcoins werden die auch genannt, die habe ich auf Kraken liegen und wenn Kraken irgendwann den Bach runtergeht oder pleite geht oder das Ding die Sachen mitnimmt und alles zumacht, dann habe ich Lehrgeld bezahlt und dann ist es so.
Okay, das ist ja auch gut. Ja, vielen lieben Dank für diese tiefen Einblicke in die Welt der Kryptowährung. Wir haben alle was gelernt, ich auch. Dann würde ich jetzt hiermit unseren Podcast auch für diese Woche beschließen. Ist dann doch ein bisschen länger geworden, als wir dachten. Wie immer gilt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das gerne an post@stefanstefan.de, der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Bewertet uns gerne auf den Podcast-Plattformen, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter und macht's gut bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
Tschüss, bis dann.